NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Beate Scheibe und mein Gast in dieser Stunde ist der Dirigent Manfred Honeck, der mit Franz Schmidts selten zu hörenden Oratorium das Buch mit 7 Siegeln, das internationale Musikfest Hamburg am 1. und 2. Mai in der Elbphilharmonie eröffnen wird. Das Musikfest steht unter dem Motto Ende und Manfred Honeck wird die monumentalste Weltendevision eines österreichischen Komponisten des 20. Jahrhunderts nach Hamburg bringen. Der international gefragte Dirigent, Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra, ist jetzt im April gerade in Stuttgart anzutreffen und dort im Studio begrüße ich Manfred Honeck herzlich willkommen.
Ich begrüße Sie.
Weltuntergang in Starbesetzung, Manfred Honeck, herausragende Sängerinnen und Sänger, die an dieser Produktion beteiligt sind, das NDR Vokalensemble mit dem MDR Rundfunkchor und das NDR Elbphilharmonie Orchester, sie alle sind dabei in großer Besetzung. Wir haben hier insbesondere bei den Solisten ein großes Staraufgebot. Was ist das Herausfordernde für die Solisten? Ich glaube, insbesondere die Partie des Johannes, die hier von dem Tenor Maximilian Schmidt übernommen wird, ist exorbitant fordernd.
Das ist richtig. Wir haben eine Vielzahl an Solisten für dieses großartige Werk. 6 Solisten sind es aufgeteilt. Ist es in folgendermaßen. Johannes ist eine Art Erzähler. Und die Stimme des Herrn ist ein Bassstimme. Und dann haben wir ein Quartett, das eigentlich relativ üblich ist für eine Messe oder so. Wir kennen das eben von Beethoven, Haydn und Mozart, Bruckner. Daran hat sich auch Franz Schmidt etwas gehalten. Aber ich glaube, die wichtigste Partie ist eben des Johannes, der also die Geschichte der Apokalypse erzählt.
Eine kurze Einordnung des Komponisten Franz Schmidt, der nicht jedem bekannt sein wird. Wer ist Franz Schmidt und welche Rolle spielt er in Ihrem Repertoire?
Also Franz Schmidt ist etwas ignoriert worden in der heutigen Zeit. Er hat aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er ist Mitglied der Wiener Philharmoniker gewesen und hat auch unter Gustav Mahler noch gespielt. Die beiden haben sich allerdings nicht sehr mögen, aber respektiert. Das ist ja nicht verwunderlich. Gustav Mahler war ein sehr herfordernder Dirigent und wenn etwas einmal nicht geklappt hat, dann hat er gleich den Finger in die Wunde gelegt und das kommt ja bei dem Orchester nicht immer sehr gut an. Also das kennen wir auch aus Geschichten von den, wie Gustav Mahler in New York dirigiert hat, gibt es da auch Aufzeichnungen, dass er da sehr, sehr streng war. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Franz Schmidt ist dann auch Direktor geworden der Wiener Akademie und Rektor und hat unglaublich, würde ich sagen, also Ausstrahlung gehabt und viele wunderbare Musiker unterrichtet und auch begleitet. Als die Nazis an die Macht gekommen ist, ist er langsam immer mehr verarmt und hat auch den Job verloren. Und es ist eine ehrlich sehr traurige Geschichte auch um seine Person, denn als er eben verarmt war, hat er gebeten darum, dass man ihm doch irgendwie einen Auftrag geben könnte und hat dann mit Heil Hitler unterschrieben. Und das hat man ihm heute noch immer zum Vorwurf gemacht, dass er mit dem Regime er sympathisiert hätte. Und das stimmt eben nicht. Er hat sogar eine jüdische Frau auch gehabt. Also seine Einstellung war absolut klar. Aber in seiner finanziellen Nöten hat er das eben auch machen müssen. Wahrscheinlich hätte er wahrscheinlich auch nicht überlebt. Und dann ist eben seine Karriere mehr oder weniger so verebt und ist dann doch eher einsam gestorben.
Wir sprechen gleich weiter über dieses besondere Werk von Franz Schmidt, das Buch mit 7 Siegeln, das in Kürze in Hamburg in der Elbphilharmonie zu hören sein wird. Musikalisch steigen wir aber zunächst ein mit Ludwig van Beethoven und mit ihrem Orchester Manfred Honeck, hier das Pittsburgh Symphony Orchestra seit fast 19 Jahren unter ihrer Leitung.
Thank you.
Ludwig van Beethoven, der dritte Satz aus der 6. Sinfonie mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck, mein Gast heute in NDR Kultur à la carte. Das Buch mit 7 Siegeln, das Werk ist ein 1937 vollendetes und 1938 in Wien uraufgeführtes Oratorium des Österreichers Franz Schmidt nach Motiven der biblischen Offenbarung des Johannes. In Wien wird dieses monumentale Werk regelmäßig aufgeführt, nicht so in Hamburg. In der Elbphilharmonie ist es das erste Mal zu hören. Kurz, worum geht es inhaltlich in dem Werk?
Also es wird die Geschichte der 7 Siegel, die geöffnet werden, die Posaunen, die 7 Posaunen ertönen. Und es wird also die Geschichte erzählt, wie die Menschen leiden werden und welchen. Und am Schluss gibt es aber ein ganz großes Halleluja, ein großer Lobgesang, wo die Gott in die Mitte gestellt werden, wo die Menschheit sozusagen auch gerettet wird. Also man müsste eigentlich auch die Bibel lesen, um genau zu erfahren, worum es geht. Es gibt halt eben auch den Hunger, da wird ein Siegel dann aufgemacht und gibt auch Stürme oder Katastrophen. Es gibt auch persönliche Katastrophen, die da erzählt werden. Im Grunde genommen spielt der Chor eine ganz, ganz große Rolle. Es ist einer der schwierigsten Werke für Chor, die sogenannte Wasservuge, eine sehr komplizierte Doppelfuge, die also die größten Anstrengungen für den Chor erfordern. Da hat sich Franz Schmidt auch nicht gescheut, er war ja ein ganz großer Theoretiker und Kontrapunktprofessor. Aber wie gesagt, es ist diese Geschichte der Apokalypse wird hier sehr, sehr fast plastisch und bildlich nachgestellt. Man hat das Gefühl, man ist wirklich in dieser Apokalypse drinnen, wenn die Posaune dann aufstehen, wenn die Mutter und Tochter erzählen, ich habe keinen Hunger, ich habe nichts mehr zu essen, einen Hunger, wenn er da nur ein Holz spielen lässt, ein Pizzicato in den Streichern spielen lässt, wo man das Gefühl hat, die ganze Musik steht jetzt still. Es ist eine Leere da. Also das wirklich geschafft, zum richtigen Zeitpunkt eine Atmosphäre zu schaffen, wo man das, was ihm in der Apokalypse im Text auch geboten wird, auch musikalisch nachempfinden kann und auch damit auch in diesem Text integriert wird. Ich finde das für mich sowieso ein ganz, ganz großes Werk, das in Wien jährlich aufgeführt wird, ich habe es jetzt auch zweimal schon aufgeführt in Wien. Außerhalb Wiens kennt man es leider Gottes sehr, sehr wenig. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dieses Werk in Hamburg vorzustellen. Ich glaube, dieses Werk ist wahrscheinlich das wichtigste Oratorium des 20. Jahrhunderts.
1874 wurde Franz Schmidt geboren, im gleichen Jahr übrigens wie Gustav Holst, Charles Ives und Arnold Schönberg. Da gibt es für mich jetzt nicht unbedingt Verbindungen, was die Musik angeht. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, natürlich gibt es immer wieder Bewegungen und neue Töne sozusagen, die also die Welt öffnen für die zukünftige Generation. Und natürlich gehört die zweite Wiener Schule mit Schönberg, Albernberg und Weber dazu, die eben gerade die Vertreter der zweiten Wiener Schule sind. Franz Schmidt hat sich so wie auch andere Kollegen wie Zemlinski zum Beispiel an dieser neuen Schule nicht mehr beteiligt. Er ist zwar einen Schritt weiter gegangen, noch hat die Tonalität, würde ich sagen, erweitert, auch expandiert, den Rahmen expandiert, ist aber noch klassisch geblieben, so wie es vielleicht auch Max Reger oder Franz Schrecker oder eben auch Zemlinski gemacht haben. Andere sind eben dann weitergegangen und sind eben in die Zwölftonmusik eingetaucht. Das werden Sie bei Franz Schmidt nicht finden. Allerdings aber auch sehr konkrete und schwierige Harmonik, aber nicht schwierig zum Hören, sondern wenn es den Ausdruck verlangt, geht er in einen dissonanten Akkord ein, der seinesgleichen gesucht hat, den man auch bei Schönberg und der zweiten Wiener Schule finden kann. Aber das ist nicht unüblich gewesen, denn einer seiner Vorbilder, Franz Bruckner, ist ja auch, was jetzt die harmonische Bewegung anbelangt, auch sehr, sehr progressiv gewesen. Es gibt Akkorde in der 9. Symphonie im 3. Satz, wo eine Art Cluster entsteht, der einen Zusammenbruch musikalisch darstellen soll. Und das ist bei Franz Schmidt ähnlich auch zu finden. Wenn es notwendig ist, geht er an die Grenzen.
Wie aktuell ist dieses Werk, würden Sie sagen, die apokalyptische Vision, die Franz Schmidt da in Musik gesetzt hat?
Absolut aktuell. Und die war immer aktuell, auch in der Zeit, als er aufgeführt worden ist. Wiener Singverein, das war übrigens der erste Chor, der dieses Werk uraufgeführt hat. Und also auch ich habe den bei meiner ersten Aufführung auch den Wiener Singverein dirigieren dürfen. Man muss sich das vorstellen, dass Österreich besetzt war und der Nationalsozialismus regiert hat. Das Werk ist 1938, im Juni, 15. Juni 1938, uraufgeführt worden. Und man hat sie fertiggestellt, 36, 37. Und da hat man schon gefühlt, da ist irgendetwas im Kommen. Man hat das Gefühl, das Ende der Zeit, ja, es ist etwas da, was man noch nicht wirklich benennen konnte, aber sozusagen es lag in der Luft, der Zweite Weltkrieg. Und das haben die Menschen damals auch gespürt. Nicht alle natürlich, das wissen wir, aber es gibt viele Menschen, die gerade dieses Werk, als sie es gehört haben, schon eine Ahnung geäußert haben. Ich habe selber noch einen Freund gehabt, der bei der Uraufführung noch zugehört hat, er ist leider Gottes vor ein paar Jahren gestorben. Er hat mir gesagt, seit er dieses Werk gehört hat, hat er den Zweiten Weltkrieg verstanden, hat er auch die Bewegung des Nationalsozialismus verstanden. Und das ist so eine Art von, ich würde sagen, von Gegengewicht gewesen für ihn. Für ihn war das eine Offenbarung im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat gespürt, wenn man diesen Text anhört, dann muss man eigentlich gegen Krieg sein. Da muss man gegen jede Diktatur und jede Bewegung gegen Menschlichkeit eigentlich aufbegehren. Und das musikalisch ist ihm das gelungen. Und ich denke, heutzutage ist es genauso. Wir hören auch immer wieder von Kriegen und immer wieder von Auseinandersetzungen. Und es tut sehr, sehr gut, wenn man weiß, wenn gerade diese Geschichte der Apokalypse dann auch vom biblischen Kontext her auch sieht, wenn man sich von Gott wegbewegt, dann wird es immer Auseinandersetzungen geben. Dann wird es immer Konflikte geben. Da wird es immer etwas geben, was eine Entscheidung zwischen Gut und Böse. Aber diese Musik mit diesem herrlichen Halleluja am Schluss, über ganz sieben Teile, sieben ist ja die heilige Zahl sozusagen, siebenmal kommt diese Halleluja-Teile. Also es könnte nicht großartiger gedacht sein, dass man immer Hoffnung haben sollte und auch dieses Gefühl haben sollte. Es kann sehr schwierig sein, es kann furchtbar sein jetzt im Moment, aber es gibt immer eine Freude und eine Hoffnung und ein Friede, und das dürfen wir alle glauben. Und da geht man, wenn man aus dem Konzert herausgeht, das ist so, ist es mir auch immer gegangen, hat man das Gefühl gehabt, man hat viel erlebt, wie eine Oper fast. Man hat dann gespürt, das ist aber doch etwas, was mich jetzt aufgewühlt hat, aber ich gehe hinaus mit einem Gefühl, es wird alles wieder gut.
Ausschnitt aus dem Oratorium, das Buch mit 7 Siegeln von dem Österreicher Franz Schmidt. Das Philharmonische Staatsorchester hat dieses Werk 2015 in Hamburg aufgeführt unter der Leitung von Simon Young. Manfred Honeck, Sie sind im vorarlbergischen Nenzing in Österreich geboren, 1958. Vorarlberg auch heute Heimat, wenn Sie nicht in Amerika oder anderswo in der Welt unterwegs sind. Ein guter Ort für Sie, um zurückzukehren von den vielen Reisen, die Ihr Beruf mit sich bringt?
Tatsächlich. Ich habe das ganz bewusst Vorarlberg auch ausgewählt. Wie gesagt, meine Heimat. Als Dirigent ist man unterwegs in aller Welt, weil es gerade in meiner Heimat kein professionelles Orchester gibt. Ich kann mich da zurückziehen. Da kann ich mich wirklich erholen und bin auch nicht irgendwie involviert in einen sogenannten Music-Business. Aber das ist gerade auch notwendig, wenn ich gerade diese Rückzugsorte für mich in meinem doch sehr, sehr, ich würde sagen, doch aufwendigen und arbeitsintensiven Leben finden kann. Meine Arbeit als Dirigent ist hauptsächlich in Amerika und in Europa. Ich habe als Music Director des Pittsburgh Symphony Orchesters an die 15 Wochen zu dirigieren in Amerika, aber nicht am Stück, sondern aufgeteilt über das ganze Jahr. Und werde dann auch und mache das ständig auch als Gast bei anderen Orchestern sein, wie das Chicago, das New York Philharmonic oder jetzt kürzlich auch Los Angeles Philharmonic oder auch San Francisco. Das ist mir auch doch ein Anliegen. Aber in Europa ist für mich auch sehr wichtig geworden oder geblieben, denn die Orchester, die ich betreut habe, werde ich auch in Zukunft öfters auch als Gastdirigent gehen. sei es jetzt in Schweden oder in Deutschland, sei es die Bamberger Symphoniker oder eben auch die Elbphilharmonie mit dem großartigen Orchester, das ich doch schon öfters dirigiert habe, da hat sich doch eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Und das möchte ich auch nicht missen.
Wir bleiben noch mal kurz bei Ihrer Kindheit in Österreich, Manfred Honeck. Wie war das, Ihre Kindheit in Österreich? Auf jeden Fall mit vielen Geschwistern, 9 Kinder waren es. Wie waren die Umstände, unter denen Sie dort groß geworden sind?
Ja, also das war sicher nicht ganz so einfach, wie Sie gesagt haben, wir hatten 9 Kinder und mein Vater war Briefträger. Ich würde sagen, das Einkommen war jetzt nicht ganz so großartig und wir haben aber ganz einfach gelebt. Also es gab keinen Fernseher und wir haben also zum Beispiel ein Schnitzel oder ein Fleisch oder ein Hühnchen nur am Sonntag bekommen. Die anderen 6 Werktage haben wir ganz einfach einen Kartoffelauflauf oder Grießauflauf bekommen. Das war also ganz einfach. Aber ich glaube, einer der Momente, wo es dann doch etwas schwieriger, noch schwieriger geworden ist, als meine Mutter 1965 gestorben ist, 2 Wochen nach der Geburt meiner jüngsten Schwester, das hat natürlich die Familie dann doch irgendwie sehr schockiert. Mein Vater hat jetzt die Kinder selber erzogen. Hier hat aber mein Vater eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Es war ihm wichtig, dass alle seine Kinder, die ein Instrument gelernt haben, und er hat uns eben einfach, einfach eine Geige in die Hand gegeben und so, und jetzt das lernst du an. Hat dann eine Lehrerin auch engagiert, die uns das Geigespielen, also mir das Geigespiel beigebracht haben. Aber er wollte die besten Lehrer und ist mit der ganzen Familie, obwohl er kein Geld hat, mit der ganzen Familie nach Wien gezogen. Und ich muss sagen, wenn er diesen Schritt nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht Dirigent geworden. Mhm. Und das berührt mich immer wieder, dass ein Mensch, der so eine Entscheidung trifft, eine gewaltige Entscheidung und die immer die finanzielle Situation eben sehr doch so prekär war. Aber wenn der Vater diesen Schritt nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich eben nicht da.
Sie selbst haben dann Geige und Bratsche an der Hochschule für Musik in Wien später studiert. Nach dem Studium war erstmal Wien Ihre musikalische Heimat. Sie waren Bratschist bei den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Staatsopernorchester. Was war das für eine Zeit in Ihrer Erinnerung?
Ja, es war natürlich eine wunderbare Zeit, auch für mich. Ich habe vieles erleben dürfen. Mein Vater hat mich auch zu den Konzerten geschickt. Ich durfte das Neujahrskonzert am Stehplatz, Sitzplatz konnten wir uns ja überhaupt nicht leisten, Stehplatz erleben dürfen. Willis Boskowski hat dirigiert. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war einer der jüngsten damals, alle diese 250 oder 300 Stehplatzbesucher. Sie haben mich alle umringt. Ich war so mittendrin, ich habe nichts gesehen. Und da hat mich der Billeteur, so ein älterer, herausgefischt und hat gesagt, komm, stell dich doch ganz vorne hin. Er hatte so richtig Mitleid mit ihm gehabt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass damals, also dass mich das so begeistert hat, der Willi Boskowski als Dirigent und hat auch auf der Geige gespielt, ein paar Polkas oder Walzer. Und eben die Wiener Philharmoniker waren eben auf der Bühne. Und ich kann mich noch gut erinnern, da ist damals bei mir der Wunsch entstanden, Wiener Philharmoniker zu werden oder eben auch Dirigent zu werden. Und dass ich dann das Probespiel bei den Wiener Philharmonikern gewonnen habe, 1983, das war schon die Erfüllung der ersten Idee. Und ich hatte allerdings gerade in diesen Momenten, als ich die Konzerte erleben durfte im Wiener Musikverein, auch das innere Brennen gespürt, das nie aufgehört hat, ein Dirigent zu werden.
Maria Dueñas und die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Manfred Honeck mit Liebesleid von Fritz Kreisler. 2023 ist diese Aufnahme entstanden mit Maria Dueñas, eine junge spanische Geigerin. Sie waren auch schon mit ihr und mit dem NDR Elbphilharmonieorchester in Hamburg und an vielen anderen Orten zu Gast. Manfred Honeck, das Pittsburgh Symphony Orchestra, Ihr Orchester seit vielen Jahren. Seit 2008 sind Sie dort Musikdirektor. Eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, nun schon fast 19 Jahre. Zahlreiche Aufnahmen sind mit dem Orchester und Ihnen entstanden. Was ist alles nach einer so langen Zeit zusammengewachsen?
Zunächst einmal das Vertrauen. Die Orchestermusiker wissen ganz genau, worauf ich Acht gebe, und ich weiß auch, wie die Orchestermusiker reagieren und wo sie ihre Stärken ausspielen können, wo wir gemeinsam noch vielleicht Dinge verbessern können. Und ich muss auch sagen, es ist eine großartige Bereitschaft da, immer das Beste zu geben, von meiner Seite, aber auch von den Orchestermusikern. Und ich höre immer wieder, wenn Gastdirigenten kommen und Kollegen kommen, dass die sind so begeistert, weil sie eben alles machen wollen. Sie wollen sofort Musik machen, und das, was der Dirigent einfordert, wollen sie sofort umsetzen. Also der Geist dieses Orchesters ist doch etwas ganz, ganz Großartiges und Einmaliges. Ich habe gerade auch vor einem Monat gehört, dass in dieser Zeit, in diesen fast jetzt 19 Jahren, als ich Music Director bin, dass wir 42 neue Musiker eingestellt haben. Das ist fast die Hälfte des Orchesters. Und das ist für mich dann auch ein schönes Gefühl als Music Director, wenn man weiß, man kann ein Orchester formen und man kann auch neue Mitglieder auf dem höchsten Niveau einladen und engagieren. Und würde ich sagen, auch diesen Geist weiter pflegen. Ich muss sagen, dass das Orchester ja von am Anfang auch schon, wie ich es übernommen habe, 2008, auch hervorragend gespielt hat. Und mein Vorgänger war Maris Jansons, davor waren auch Lorin Marcel und André Previn, waren meine Vorgänger. Also sie haben das Orchester damals schon gepflegt und neue Musiker engagiert. Und das ist mir jetzt auch so gegangen. Und ich werde nicht aufgeben, das Orchester weiter zu formen. Aber man spürt auch in den Reaktionen, in den Konzerten oder wenn wir auf Tournee gehen, wie das Orchester eine Einheit geworden ist. Eine Einheit in sich, aber auch eine Einheit mit dem Dirigenten. Und das ist doch etwas, ich würde sagen, in der heutigen Zeit etwas Ungewöhnliches, denn dass Music Directors dann doch nicht so lange bleiben und vielleicht auch entscheiden, darüber hinaus noch weiter zu bleiben, das ist eher ungewöhnlich. Meisten Music Directors hören ja vielleicht nach 7, 8 Jahren auf. Das wollte ich übrigens auch. Ja. Ich habe auch gedacht, es ist doch gut, wenn ein neuer Geist in das Orchester kommt und vielleicht auch dann etwas neue Ideen einbringt. Aber das Orchesterkomitee und das Management haben mich damals überzeugt, dass ich das jetzt noch einmal verlängern sollte. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt ist aber dann genug. Dann haben sie ein zweites Mal verlängert und dann haben wir ein drittes Mal verlängert. Und so geht die Sache halt einfach weiter.
Gibt es da auch so etwas wie ein wenig Stolz bei Ihnen, dass Sie dieses Alleinstellungsmerkmal dort haben und über so lange Zeit das Vertrauen genießen?
Ich würde sagen, also Stolz würde ich jetzt so nicht sagen, aber Dankbarkeit. Denn ich glaube, dass einer der wichtigsten Momente für mich beim Dirigieren ist ja nicht, dass man nur den Taktstock hebt und jetzt dann schlägt oder so, sondern es geht um Musik machen. Es geht darum, dass man immer etwas formt mit der Musik und immer auch eine Art findet, mit dem Orchester zu arbeiten, wo die Orchestermusiker auch verstehen, warum ein Dirigent das einfordert. Warum will ich das anders? Und ich erkläre das ja auch immer. Also entsteht dann eine gewisse Vertrautheit und ein ganz ehrlicher Umgang miteinander. Und ich habe da immer sehr viel Wert darauf gelegt. Es war mir immer so verhasst, einfach da vorne zu stehen und den Diktator zu spielen und den großen Maestro und ihr seid halt eben die Musiker und so. Das kam für mich nie in Frage. Das ist vielleicht auch ein Resultat aus meiner Karriere davor, als ich noch Bratschist bei einer Wiener Philharmonikerin war und eben auch die andere Seite sozusagen kennengelernt habe, also vom Orchester aus auch die Dirigenten beobachten konnte. Jetzt ist man selber Dirigent und man sieht dann schon, wie sich manche Dirigenten verhalten könnten. Also die meisten sind ja wunderbar, also es ist überhaupt keine Frage. Also jeder will immer das Beste. Das ist die Art und Weise, wie man das dann vermittelt, ist das ist doch ein ganz großer Unterschied. Also ich würde sagen, es ist eher Dankbarkeit, dass wir so zusammengewachsen sind. Es ist wie eine Familie geworden und da ist man auch sehr, sehr dankbar, dass man vielleicht den Vater spielen darf manchmal.
Manfred Honeck heute zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Wir hören Sie mit Ihrem Orchester, dem Pittsburgh Symphony Orchestra und mit Anton Bruckner. Anton Bruckner, ein Ausschnitt aus seiner 7. Sinfonie, gespielt vom Pittsburgh Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck. Bruckner, ein zentraler Komponist in Ihrem Leben. Was bedeutet Bruckner für Sie?
Ja, Anton Bruckner, ein ganz, ganz wichtiger Komponist für mich. Ich habe als Sängerknabe seine Motetten singen dürfen und ich war hellauf begeistert. Verstanden habe ich überhaupt noch nichts. Aber ich war begeistert, denn diese Klangsprache, die er vom Chor abverlangt, das hat mich dann schon so berührt. Als ich dann später das erste Mal eine Bruckner-Sinfonie gespielt habe, war ich überwältigt einfach von diesem Klang und von dieser, ich würde sagen, von dieser Ehrlichkeit, die Anton Bruckner in seine Musik immer eingebracht hat. Er hat wirklich das geschafft, das, was er fühlt, auch auf Papier zu bringen. Sei es ein Tanz oder eben auch eine religiöse, spirituelle Phrase, das alles, was er geschrieben hat, hat er gespürt. Für mich hat es eine Tendenz gegeben. Er war religiös, so hatte alles ein bisschen spirituell zu klingen. Aber eines hat man bei Bruckner immer ein bisschen, oder hat mir gefehlt und wurde ein bisschen ignoriert, ist der, dass er auch ein Mensch war, der das Leben auch beobachtet hat. Er hat sehr gerne Schnitzel gegessen und hat auch, das wird oft irgendwie ignoriert, er hat als Bratschist und als Geiger in dem sogenannten Windhager Trio gespielt. Er hat auf jeder Hochzeit, jeden Samstag, hat er bei den Hochzeiten gespielt. Also er hat also die Unterhaltungsmusik in- und auswendig gekannt. Und für mich ist es gar kein Wunder, dass in seinen Symphonien diese Unterhaltungsmusik auch Eingang findet. Und wie das dann gespielt wird, das ist eine andere Sache. Aber dass sie überhaupt auch, ich sage mal, den richtigen Platz bekommt in der Interpretation, das ist mir wichtig geworden. Deswegen, glaube ich, sind vielleicht die Bruckner-Interpretationen, die ich jetzt mit Pittsburgh herausgebracht habe oder rausbringen werde, auch doch etwas speziell geworden.
Pittsburgh, Herr Honeck, seit vielen Jahren Ihre zweite Heimat, kann man vielleicht sagen, zumindest verbringen Sie viel Zeit dort. Die Stadt liegt im Bundesstaat Pennsylvania an der Ostküste der USA. Sie zählt zu den kulturell reichsten Städten der Welt. Was macht Pittsburgh für Sie so reich und lebendig? Was gefällt Ihnen an der Stadt?
Ja, es ist also, die Stadt ist ja nicht unglaublich groß. Es sind 300.000, das ist für amerikanische Verhältnisse also nicht wahnsinnig groß. Also die Downtown, würde ich sagen, ist jetzt nicht die allerschönste Stadt, das kann man so nicht sagen, so wie Cleveland ja auch nicht die allerschönste Stadt, auch nicht so ganz groß. Aber was mich so berührt, dass Familien und Menschen sich unglaublich um ihre Stadt gekümmert haben. Und zwar nicht, es ist eine Sportstadt, natürlich auch die Steelers, die sind ja ganz berühmt geworden und die Penguins, die Eishockey-Mannschaft auch, haben sehr oft gewonnen. Aber eben auch um die Kultur. Und das ist die sogenannte Heinz Family. Wir kennen das in Europa ja nur vom Ketchup, ja? Heinz Ketchup. Diese Heinz Familie hat sich um dieses Orchester gekümmert, so wie die Mellon Family auch, die im Bankwesen tätig sind. Oder ich habe einen Sponsor noch kennengelernt, Dick Simmons, der eine Stahlfirma hatte. Und als ich begonnen habe 2008, hat er dem Orchester 30 Millionen geschenkt. Und das fand ich einfach wunderbar, dass er das gemacht hat. Es sind Familienmenschen, die sich um das Pittsburgh Sinfonieorchester scharen und sich um die Kultur kümmern und darum, dass die jungen Menschen eben nicht nur in Kinos gehen oder eben andere Unterhaltung, die wir alle auch schätzen vielleicht, aber dass sie eben auch die Möglichkeit haben, ein Orchester zu hören, das eben auf ganz großem Niveau sind.
Manfred Honeck, Sie sind ein gläubiger Mensch, das haben Sie auch oft kommuniziert. Der Glaube spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Welche Bedeutung hat der Glaube für Ihren Alltag?
Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Glauben aufzuwachsen. Gerade in einer Zeit, also jetzt auch in meinem Alter, aber auch früher schon, hat Gott für mich immer eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe es gelernt, so wie ich es einmal gesagt bekommen habe, stelle Gott an erste Stelle in deinem Leben, dann wird dir alles gegeben werden. Und das ist für mich auch so eingetreten. Und das heißt ja nicht, dass alles wunderbar ist. Also gewisse Dinge habe ich so jetzt nicht erwartet und auch nicht gewünscht, ehrlich gesagt. Aber es kommen immer so Dinge, die fallen mir zu, ohne dass ich da etwas dazu getan hätte. Und ich für mich persönlich, also das ist jetzt meine Einstellung dazu, ich könnte eigentlich ohne Gott eigentlich so gar nicht leben. Für mich ist, und ich bete auch, und ich sage das ganz offen, jeden Tag, auch in der Früh oder am Abend oder zwischendurch, und versuche auch in eine Messe zu gehen, wenn es möglich ist. Für mich ist das der Glaube so geworden wie das tägliche Zähneputzen. Man spürt es sofort, wenn man es nicht macht. Vor allem auch, ich würde sagen, dass darüber nachdenken, was passiert denn nach unserem Tod? Ich habe immer für mich gesagt, es kann doch einfach nicht sein, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Ich könnte das nie behaupten. Also natürlich weiß ich auch nicht genau, was da passieren wird. Aber einfach der Gedanke, dass wir Menschen hier zu Gast sind auf dieser Welt und dass nachher doch etwas ist, was uns dann vielleicht offen geoffenbart wird. Daran glaube ich sehr, sehr stark und ich möchte das für mich auch so nie missen. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, muss ich sagen. Also es ist kein Glaube, der mich niederdrückt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also er gibt mir Hoffnung und ich kann Dinge dann vielleicht auch sehen, die etwas komplizierter sind, auch einordnen oder auch Menschen zu begegnen, die möglicherweise schwierig sind. Wie das geht, weiß ich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Musiker einmal von einem Gastorchester einfach zu mir gekommen ist nach der vierten Probe und hat gefragt, sagen Maestro, sind Sie gläubig? Ich habe dann ganz gedacht, ja, eigentlich schon, nicht? Ja, und da hat er gesagt, wie kommen Sie zu dieser Frage? Da hat er gesagt, ja, Sie sprechen das so anders und so. Ich war dann ganz überrascht, also ich wusste nicht, was ich da anders mache. Aber offensichtlich hat der Mensch gemerkt, dass es für mich jetzt nicht nur wichtig ist, also Mensch zu sein, also in dem Fall, also oder so. Vielleicht hat er gemerkt, dass es vielleicht für mich ja noch etwas Höheres ist. Das ist übrigens in der Musik ja auch, Sie haben jetzt Bruckner ja erwähnt, Gustav Mahler war ja auch eigentlich ein gläubiger Mensch, der hat es vielleicht nicht so praktiziert in dieser Weise. Aber für mich bedeutet eben der Glaube sehr, sehr viel und das ist für mich das tägliche Brot.
Und das Beten, das Sie erwähnt haben, machen Sie nicht nur täglich und allein, sondern das Beten gemeinsam mit Musikern vor den Konzerten, etwas, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Sie haben das schon häufiger erwähnt und es sind, glaube ich, Menschen unterschiedlichen Glaubens dabei, die dort vor dem Konzert mit Ihnen zusammenkommen wollen. Was ist das Besondere für Sie an diesen Momenten des Inhaltens, der Konzentration?
Das ist natürlich ein sehr wichtig. Im Sport gibt es ja übrigens das ja auch. Ja. Aber man dirigiert ja dann auch ganz anders und man geht auf die Bühne in einer anderen Art und Weise vielleicht auch. Und das ist im Sport ja ähnlich. Ja. Aber ich bete ja immer vor dem Konzert. In Pittsburgh kam ein Musiker mal zu mir und hat gefragt, ob ich eben vor dem Konzert bin. Ich sage, ja natürlich, ja, dann mache ich, ja. Und dann fragte er mich, ob er auch mitbeten darf. Das fand ich jetzt sehr schön. Und er hat es gemacht. Und dann beim nächsten Konzert waren dann schon 3 oder 4 und dann waren 5. Es hat sich dann so ausgeweitet und herumgesprochen, ohne dass ich jetzt irgendwie Werbung gemacht hätte. Das liegt mir total fern. Aber es gibt Menschen offensichtlich, die ein Bedürfnis haben, vor einem Konzert zu beten. Ich kann mich noch gut erinnern, Sie werden sich vielleicht auch noch erinnern an dieses furchtbare Shooting in der Synagoge in Pittsburgh, wo viele Menschen ihr Leben verloren haben, Tree of Life. Und ich hatte dann kurze Zeit später ein Konzert in Memoriam of the Victims, der Opfer dieses Anschlags auf die Synagoge, gemacht. Und ich habe dann die Familien der Rabbis, also der Rabbiner, und der Vorsteher der Synagogen eingeladen. Und ich werde das nie vergessen, das war so etwas von wunderbar. Mein ganzes Dirigentenzimmer war voll. Es waren ungefähr 30 oder 40, sogar 40 Menschen in diesem Raum. Und einfach daran zu denken, jetzt machen wir ein Konzert im Memorial of the Victims. Das sind Ereignisse, die mich auch prägen und wo Menschen verschiedenen Glaubens auch kommen und einfach auch zusammen sein möchten. Ja, das ist für mich ein schönes Erlebnis, für die ich sehr dankbar bin.
Manfred Honig, sind Sie eigentlich jemand, der viel nachdenkt, der viel in Frage stellt, der sich oft mit fundamentalen Fragen auseinandersetzt? Oder gibt es dafür gar nicht so viel Raum im Alltag?
Naja, also ich meine, die fundamentalste Frage für mich ist ja immer, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und dass man da natürlich tagtäglich auch, wenn wir durch das Gebet und durch die Beschäftigung mit dieser Frage natürlich auch da konfrontiert werden. Also das ich finde das schon ganz für mich wichtig, da sich auseinanderzusetzen. Und auch wenn ich eine Partitur der Musik studiere, da gibt es natürlich auch immer Fragen, die ich mir stelle. Und ich bin aber nicht einer, der jetzt unglaublich herumdüftelt und jeden Satz 100-mal wiederholen muss und alles in Frage stellt. Überhaupt nicht. Also ich nehme die Dinge dann schon so, wie sie sind und kann auch mit vielen, vielen Dingen leben, die vielleicht auch meiner Einstellung widersprechen. Ich bin kein Zweifler, aber immer einer, der doch gerne eine Frage beantwortet bekommen hätte. Wenn es aber nicht gelingt, dann bin ich nicht so, dass die Welt jetzt zusammenfällt. Denn die Fragen, die man nicht beantworten kann, das sind auch Fragen, die vielleicht unmöglich zu beantworten sind. Manchmal muss man auch gestehen, dass man vielleicht nicht ganz das große Wissen hat, wie es andere haben. Ich bin also, was meine Kenntnisse über Auto und Dinge, das ist sehr, sehr bescheiden, über andere Techniken sehr, sehr bescheiden. Mit Musik, da kenne ich mich schon aus. Also da freue ich mich auch.
Vielen Dank, Manfred Honeck, für eine intensive Stunde. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Manfred Honeck wird am 1. und am 2. Mai mit Franz Schmitz das Buch mit 7 Siegeln, das Internationale Musikfest Hamburg in der Elbphilharmonie eröffnen, unter anderem mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Wir übertragen live hier auf NDR Kultur am 1. Mai. Das war NDR Kultur à la carte mit Manfred Honeck und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.